Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen erneut zu unserer Sondersendung von So wollen wir leben mit Herrn Werner Notz. Hallo Herr Notz.
Und Dafür Brütting.
Genau, und mir, Janka Brütting. Wie eben gesagt, handelt es sich heute um eine Sondersendung und nachdem wir nun uns ein Jahr bereits mit Corona auseinandersetzen dürfen, haben wir heute eine Sondersendung uns vorgenommen zum Thema Jahresrückblick Corona. Und welche Aussichten haben wir? Wie kann man gestalten? Herr Notz ist ja bekannt fürs Gestalten.
Richtig. Bei uns. Politik hat die Aufgabe zu gestalten und nicht bloß zu verwalten und nur vor den Verhältnissen zu flüchten. Und da sind wir eigentlich schon beim Corona-Thema und ein Jahr Corona in Deutschland. Es ist ein Kapitel eines totalen Versagens der Parteipolitiker. Zunächst einmal ist die Strategie grundfalsch im Umgang mit Corona und dann im Rahmen der falsch gewählten Strategie sind auch noch jede erdenkliche Menge an Fehlern gemacht worden, die auch dazu beigetragen haben zu dieser keineswegs guten Bilanz des einen Jahres.
Was sind denn Ihre Hauptkriterien zur Strategie? Wo, sagen Sie, waren schon die Anfänge, die für Sie grundfalsch waren? Was hat sich später etabliert? Was war Ihre Grundhaltung von Anfang an zum Thema Corona?
Also der grundsätzliche Strategiefehler besteht zum einen darin, dass das Gießkannenprinzip angewandt worden ist. Man wusste von Anfang an, dass Corona für einen ganz großen Teil der Bürger, vor allem für die Jungen, bis ab 50 wird es allmählich ein bisschen anders und kritisch wird es eigentlich erst über 70, dass es also für die praktisch von Ausnahmefällen abgesehen keine Folgen hat. Deshalb haben wir auch in der Statistik der Todesfälle, die jetzt bei beinahe 70.000 liegen, die mit Corona verstorben sind, haben wir auch unter 10 Jahren praktisch null, bis 20 Jahren ähnlich. Und da sind es auch nur noch Einzelfälle. Und die großen Massen beginnen eigentlich erst über 70 und sogar nachher erst über 75 und auch noch gepaart mit Vorerkrankungen. Das heißt, wenn wir wissen, noch eines, was ganz wichtig ist festzuhalten, die Hälfte der Toten waren Heimbewohner, Altenheime, Pflegeheime und was es eben für Kategorien von Heimen gibt. Wenn ich so eine Ausgangslage habe und diese Ausgangslage hat sich eigentlich nicht verändert gegenüber vor einem Jahr. Bei einer solchen Ausgangslage.
Von Beginn an ersichtlich.
War ersichtlich, war bekannt, habe immer gesagt, die Alten bekommen es und die mit erheblichen Vorerkrankungen. Diese Fokussierung auf die Heime war vielleicht noch nicht so bekannt, aber die war auch gleich erkennbar, weil in den Heimen, Altenheimen, Pflegeheimen, da leben nun einmal Menschen, die in der Regel das nötige Alter haben, um für Corona gefährdet zu sein. Und auch in Pflegeheimen, die eben mit Vorerkrankungen sind. Das ist alles keine Dinge, die man sich groß wundern muss, dass die dann so kommen. Und wenn ich bei dieser Ausgangslage, ist es einfach nicht nachvollziehbar, wie man eine Politik machen kann, die alle gleich behandelt, anstatt darauf zu sorgen, dass die gefährdeten Bürgerinnen und Bürger besonders geschützt sind. Das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, auch in einer veröffentlichten Stellungnahme. Und inzwischen schwenken auch zunehmend Virologen auf diesen Kurs ein. Man kann nicht eine Gesellschaft praktisch in Geiselhaft von Corona nehmen. Das funktioniert nicht so. Der Preis dafür ist, und das werfe ich ganz massiv diesen Parteipolitikern vor, ob nun Merkel, Söder oder sonst wie heißen, dass sie alles in Kauf nehmen, um ihre Politik durchzusetzen. Und diese Strategie, die gewählt worden ist, das ist die, unter den Virologen gibt es ja auch zwei Lager, das ist die Drosten-Strategie. Und die bedeutet nun einmal, dass das gesamte kulturelle, wirtschaftliche Leben, das gesellschaftliche Leben kaputt gemacht wird, dass Kinder und auch andere für ihr ganzes Leben psychologisch geschädigt werden. Das kann man so nicht machen. Man muss von vornherein schauen, wo sind die Gefährder und die sind besonders zu schützen. Ich bin überzeugt davon, es hätte insgesamt wesentlich weniger Tote gegeben, wenn man es zu einer zweigeteilten Gesellschaft, ich nenne es mal ganz, ganz drastisch, das heißt nicht, dass hier Mauern aufgezogen werden, gekommen wären, also einen besonderen Schutz für die besonders Gefährdeten und für die anderen eine kaum fühlbare Beeinträchtigung des Lebens.
Wie genau stellen Sie sich denn die zweigeteilte Gesellschaft vor?
Die zweigeteilte Gesellschaft ist die, dass wir von Anfang an Zum Beispiel beim Zugang zu Altenheimen. Ich kann wirklich nur eines von vielen Beispielen herausgreifen. Von Anfang an die Tests durchgeführt hätten, die heute noch nicht in der Lage sind. Herr Spahn ist heute noch nicht in der Lage, Zusagen zu machen von den Schnelltests, danach umzusetzen, die er gemacht hat. Zusagen machen ist ja schnell, aber umsetzen ist umso langsamer. Das muss er schon wieder hinauszügeln, wie bei so vielen Sachen. Wir haben ein Jahr. Man muss doch diese Dinge schnellstens erklären. Und man hat im Sommer 2020 unendlich viel Zeit vertrödelt im Nichtstun. Da musste jemand wie Herr Spahn sich vorwiegend um seine Immobilien kümmern, anstatt sich ausschließlich um vorausschauend um Corona zu kümmern. Es war ja klar, dass das nicht so harmlos und munter weitergeht, wie es im Sommer war, dass man praktisch kaum mehr Fälle hat, sondern dass es im Winter entsprechend schwieriger wird. Das musste jedem klar sein, wenn er einen Funken Ahnung hat von der ganzen Geschichte. Und was da abgelaufen ist, zeigt, dass diese Herrschaften, die beteiligt sind, alle nicht politikfähig sind dann. Weil Politik heißt nicht vorausschauen, planen, gestalten und nicht sich treiben lassen.
Mhm. Sie setzen sich ja vor allem mit dem Thema zeitgemäße Staats- und Rechtsordnung auseinander. Jetzt die Kritik, die Sie eben genannt haben, die wird ja mittlerweile auch in den Medien, also es schwenkt um, diese Kritik wird in den Medien immer lauter. Es gibt Leute, die sehr viel differenzierter jetzt anfangen zu denken. Und meine Frage, ich weiß, Sie haben sich ja als Jurist auch schon für die Kultur stark gemacht. Sie haben sozusagen auch schon sich eingesetzt gegen diese Politik, gegen Corona-Maßnahmen. Ich habe die Frage, Sie sagen, ja, ich kritisiere diese Art der Politik. Wie hätte man das jetzt, ich meine nicht nur auf Corona bezogen, sondern in welcher Staatsform oder wäre es in einer anderen Staatsform besser gegangen, in Ihrer Ideologie zum Beispiel?
Naja, es kommt eben immer darauf an, Politik unter dem Gesichtspunkt dessen zu machen, was A, für die Menschen wichtig und richtig ist, erträglich ist, und zwar als Gesamtsicht und B, natürlich auch die Fakten zu würdigen und in das große Ganze einzufügen. Das haben wir stattdessen erlebt hier. Es gibt hier Parteipolitiker wie Frau Merkel, die von vornherein die ganze Politik an Virologen ausliefern, anstatt ans große Ganze zu denken. Sie hat selbst mehrfach wieder gesagt, ja, der Virologe, und sie hat meistens Herrn Drosten gemeint, der Virologe hat das und das gesagt. Ich mache das gar nicht dem Herrn Drosten zum Vorwurf, solange es nicht Show ist, so etwas zu sagen, sondern dass es dann diese Parteipolitiker gibt, die das nur einfach nachsagen. Ein Virologe von seiner Warte aus müsste eigentlich sagen, es am besten jeden Menschen ab der Geburt unter einen Glaskasten zu stellen, dann haben alle Viren dieser Welt keine Chance mehr. Eine absolut richtige Aussage, die natürlich Blödsinn ist dann. Das heißt, ich muss als Politiker an das große Ganze denken. Und dass die Parteipolitiker dazu nicht in der Lage sind, haben sie hinlänglich bei Corona bewiesen. Sie haben eben nur sich für einen Weg entschieden. Es gibt an sich zwei Wege von Virologen, eben diesen Weg des Allgemeinen und des etwas Spezielleren dann. Man hat sich für diesen Allgemeinen entschieden und das so durchgezogen, anstatt daran zu denken, was für die Menschen wichtig ist dann. Niemand von diesen Parteipolitikern hat daran gedacht, welche schweren psychischen Schäden das für die Jugendliche, aber nicht nur bedeutet. Welche wirtschaftlichen Folgen damit verbunden sind, dass wir jetzt Millionen Menschen haben, die in Existenzkrisen sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist natürlich für Parteipolitiker sehr einfach. Die haben alle ihre sicheren Bezüge, selbst wenn noch so große Not bei den Menschen herrscht. Und dieses fehlende Denken, das werfe ich ein Systemversagen vor, weil eben Parteipolitiker nur darauf aus sind, auf Machtkampf und nicht das Problem lösen und nicht an Menschen zu denken.
Aber selbst wenn wir jetzt, so wie sich es wünschen, eine andere Staats- und Rechtsordnung oder ein anderes System, ein zeitgemäßeres System hätten, wären wir vor der Situation verschont geblieben, dass einfach in gewissen Positionen Menschen stehen, die zum Beispiel nur sich von Virologen oder nicht nur, aber großzügig von Virologen beraten haben lassen und weniger auf andere gehört haben?
Das wollte ich vorher schon ergänzen. Es ist natürlich jetzt, wie man damit umgeht, nicht nur unbedingt eine Frage der Staats- und Rechtsordnung. Die Staats- und Rechtsordnung führt dazu, dass gewisse Menschentypen in Verantwortung geraten. So in Parteipolitik ist es so, dass eben Menschen, die gut Machtkampf können, auch nicht die Probleme lösen können. Mhm. Und die greifen immer zu irgendjemandem, weil sie haben ja nicht gelernt, Probleme zu lösen. Sie wissen ja nur Tag und Nacht Machtkampf mit den eigenen Parteifreunden und mit dem Gegner zu stehen, aber nicht ernsthaft Probleme zu lösen. Und das wird meistens von den Bürokratien gemacht. Und da wird nicht an die Menschen gedacht. Das ist der große Generalvorwurf, den ich an den Parteienstaat richte. Sie können natürlich auch in anderen Staats- und Rechtsordnungen, es gibt es natürlich keine Gewähr dafür, dass die Leute immer das Richtige machen. Aber wenn Sie jetzt auf dieses bürgerstaatliche Denken zu sprechen kommen, dann können die Menschen eingreifen, Demokratie des Eingreifens. Das hat man hier gemacht. Dann hier wird in nicht in der Verfassung vorgesehenen Ministerrunden mit der Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin Dinge beschlossen, die dann umgesetzt werden. Und das hat es so zu sein. Das ist ja schlimmer wie früher die Kronräte, was hier abläuft. Das geht natürlich nicht so etwas, sondern in der bürgerstaatlichen Ordnung könnten die Menschen jederzeit Initiative ergreifen und sagen, wir wollen eine Abstimmung dies und jenes zu machen. Und man hätte sich sicherlich schon längst dagegen gewandt, dass ein Lockdown, der so schwere Schäden auf Jahrzehnte erzeugt, dass der so nicht stattfindet, sondern dass viel differenzierter vorgehen muss. Das hätten hier die Menschen erreichen können und es reißen sich dann die Politiker auch viel mehr zusammen, wenn sie wissen, dass die Menschen eingreifen können. Die Menschen sind ja nicht von Haus aus auf Krawall gebürstet, sondern die greifen dann ein, wenn man merkt, es geht schief. Und dass das hier schief geht, was da veranstaltet wird, mit diesen unabsehbaren finanziellen Folgen, das dämmert jetzt immer mehr und ich bin froh, dass es immer mehr dämmert. Ich muss aber auch noch sagen zu den Medien, ich gebe an dieser schrecklichen Entwicklung, die wir hatten im einen Jahr, den Medien eine erhebliche Mitschuld. Denn die Medien, die ja sonst Kontrolle ausüben sollten, und das ist ja genau das, was ich auch für die bürgerstaatliche Staatsordnung vorsehe, die haben hier katastrophal versagt. Sie haben sich zu verlautbaren Journalisten heruntergegeben, keine kritischen Töne aufkommen lassen, um überhaupt zu diskutieren. Ich habe eine Äußerung zu Beginn der ganzen Pandemie gehört von der Intendantin des RBB hier, die gesagt hat, wir mussten am Anfang uns entscheiden, ob wir unseren journalistischen Pflichten nachkommen oder hier im Sinne der staatstragenden Funktion tätig sind. Und wir haben uns zweites entschieden. Genau das ist es. Weshalb nämlich auch der öffentlich-rechtliche vom RBB hier. Mhm. Weshalb auch dieses öffentliche System seine Legitimation verloren hat. So kann man nicht gehen. Man kann nicht nur eine Staatsverlautbarungsjournalismus machen. Leider haben sich aber dem auch einige, nicht wenige von den Zeitungen angeschlossen, muss man auch sagen. Man hat nur darauf geangst, nur immer geschaut, wie kann ich hier schnell den Virus ganz schnell eindämmen. Aber nicht an das große Ganze. Und dass man, und das gehört auch zur Ehrlichkeit der Politik dazu, wenn diese Pandemie kommt, dann kann man sich nicht so hinstellen wie Herr Scholz, wir wollen, es geht hier nur noch um Leben, wir wollen hier jeden Toten vermeiden. Dann muss man ehrlich sagen, es wird Tote geben. Meine Aufgabe kann es dann nur dann sein, als Politiker zu schauen, dass sich das hier möglichst in Grenzen hält, aber nicht so tun, als ob man hier einen Krieg führte und man mit dem Virus so bekämpfen kann, dass es keine Toten gibt. Das ist einfach irrsinnig. Und man sieht ja, dass das Ganze kein Erfolg war, sind ja die 70.000 Tote, die wir bereits jetzt haben. Also kann diese ganze Strategie nicht so erfolgreich gewesen sein.
Herr Notz, jetzt haben Sie uns ja gerade erklärt, also jahresrückblicktechnisch, was Ihrer Meinung nach alles schiefgegangen ist.
Da könnte man einiges mehr sagen, aber okay, wir können ja nicht hier stundenlang darüber reden. Wir wollen auch in die Zukunft schauen.
Genau. Sie sagen es also gerade genau richtig, in die Zukunft schauen. Also wir können viel kritisieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Jetzt habe ich die Frage, was glauben Sie denn mit unseren aktuellen Politikern, wie wir sie haben, auf welche Zukunft steuern wir zu?
Ich würde sagen, da kommen wir auf keinen grünen Zweig, mal die ganz einfache Antwort. Mhm. Weil die Parteipolitiker, das merken Sie ja schon die ganzen letzten Monate, die lassen sich nur treiben, ohne auch nur eine Idee haben zu gestalten und vor allen Dingen an ein Leben mit Corona zu denken. Wir wollen Corona besiegen, wir wollen die Nulllösung haben und so weiter. Das sagen Sie dann mal so, wir wollen das Corona besiegen, das steckt vielleicht im Hintergrund mit, aber es müsste eigentlich dem Dümmsten einleuchten, dass es so nie wieder werden wird, weil das hinterlässt ja irre Folgen. Aber es wird ja nur zum Ausdruck gebracht, eben die Nulllösung und solche Dinge. die kann man sich abschminken. Das funktioniert einfach so nicht. Sondern man müsste schon längst an ein Leben mit Corona denken. Und das kann eben nur darin bestehen, wie wir schon besprochen haben, dass ich eben die besonders Gefährdeten besonders schütze, dass wir die Tests, also auch die Schnelltests, enorm ausbauen und dass wir auch dazu übergehen, das normale Leben wieder zu haben. Denn man kann ja nicht hier so weitermachen, dass entscheidende Wirtschaftsbranchen nicht mehr tätig sein können. Ich denke mal an die Gastronomie, denke an die Kultur und es gibt ja viele andere auch noch. Das geht ja nicht. Wer soll das finanzieren? Das sind einfach Dinge, da merkt man einfach, diese Parteipolitiker denken sich, naja, im Herbst werde ich abgewählt, was soll ich mir in der großen Kopf machen? Ich muss nur schauen, dass ich bis dahin irgendwie mich durchwurschteln kann.
Hier fehlt, ich meine, viele denken doch, sie wollen wiedergewählt werden.
Naja, viele von denen wissen auch, dass sie es nicht mehr schaffen werden. Eine Reihe von diesen Leuten scheitert aus und gibt weisen auch viele, dass also die SPD wird nicht davon ausgehen, dass sie nochmal in der Regierung beteiligt wird das nächste Mal. Sondern die können eigentlich als sichere Bank davon ausgehen, dass es die Union wahrscheinlich mit den Grünen machen will. Was rauskommt, muss man mal schauen dann, also so die Absichten sind.
Gerade scheint es ja so, dass es laut Frau Merkel auch wieder langsame Lockerungen geben würde.
Frau Merkel, da muss mir mal eine dazu sagen. Ich empöre mich eigentlich immer, wenn ich von vielen Mitbürgern, es werden es ja weniger, sage, Gott sei Dank haben wir in dieser Krise Frau Merkel. Ich sage, es ist das Schlimmste, in einer solchen Krise Frau Merkel zu haben. Frau Merkel,
haben
denkt
Sie eine
rein,
Frau Merkel-Abneigung?
Nee, ich sehe es nur einfach, wie es ist. Okay. Frau Merkel denkt rein funktional. Und das ist etwas ganz Schreckliches, nämlich es wird nicht auf die Menschen Rücksicht genommen. Funktional kann ich unendlich viele Pläne am Schreibtisch machen. Wir machen das, dann ist das nicht mehr möglich, dann wird der Virus isoliert und so weiter und so fort dann. Aber die Menschen müssen das auch ertragen können. Die Menschen, die können ja nicht monatelang diese eingeschlossenen Wohnungen sein. Oder die Kinder und die Homeoffice gleichzeitig im gleichen Raum, das geht nicht. An solche Dinge denkt natürlich ein rein technisch funktional denkender Mensch wie Frau Merkel, denkt einfach nicht dran. Das liegt außerhalb der Wirklichkeit. Wir haben ja schon oft genug bei ihr erlebt, wie sie vorgeht. Damals, als dieses jahrelang in Deutschland anwesende Flüchtlingsmädchen eben Leid geklagt hat, von der Abschiebung bedroht zu sein, sich da ganz kühl nur auf den Rechtsweg dazu verweisen, das Ganze. Sowas könnte ich nicht. Sowas kann auch ein Mensch, der irgendeine Empathie empfindet. Und dann natürlich, auch das war damals typisch Frau Merkel, im Nachhinein merkt man, es kommt doch nicht ganz so gut an, dann habe ich die große Retourkutsche zu fahren und plötzlich Gefühle zeigen wollen. Die momentane ist entscheidend, nicht das aber nachher aus taktischen Gründen macht. Und wir merken, wenn Sie jetzt dieses Eintreten von Frau Merkel sehen, erst zum ersten Mal gegen die Meinung von Herrn Drosten, das finde ich am interessantesten daran, steckt nämlich auch dahinter, hinter dem, sie hat erkannt, die Menschen werden diese Politik nicht mehr tragen, die machen weitgehend schon, was sie wollen. Also muss sie sich jetzt wieder dem anpassen, dem Ganzen. Nur das steckt dahinter. Das haben wir schon seit den Reaktorunfällen in Japan erlebt. Zunächst wird die Kernkraftwerk in Deutschland verlängert, wo ich mir gefragt habe, muss das sein? Es war ja ganz vernünftig, was so Grüne ausgehandelt haben. Ja, und dann gibt es in Japan einen Tsunami, den es in der Form hier nie geben kann. Und dann werden plötzlich hier von heute auf morgen in rechtswidriger Art und Weise, die den Steuerzahler, den Staat Milliarden gekostet haben, wie Jahre später festgestellt wurde durch Gerichtsurteile, werden dann plötzlich die Kernkraftwerke stillgelegt. Völlig irrationale Handlungen in Wahrheit. Aber es ist nicht strategisch richtig, weil ich damit glaube, die Baden-Württemberg zu gewinnen. Also diese Art von Politik finde ich einfach schrecklich. Die ist rein, ich sage, rein logisch, rational ist das. Das machen wir so und so. Aber es hat nicht mit der menschlichen Wirklichkeit zu tun. Und das ist die Politik, das, worauf ich im Wert lege.
Die Politik, wie sie gerade gefahren wird, also die Corona-Politik, ist ja absolut abhängig davon, dass die Bürger mitmachen. Das ist ja keine Politik, die leicht durchsetzbar ist. Und man merkt so, vor allem zu Beginn letzten Jahres haben viele Bürger gesagt, okay, wow, wir leben in einer Pandemie, wir setzen uns Masken auf, wir isolieren uns, wir bleiben zu Hause, wir spielen mit, um Menschenleben zu retten. Nach und nach ist das aber nicht mehr der Fall. Die Menschen sind zermürbt, die Menschen sehen auch das zum Teil, glaube ich, das Virus als nicht mehr so bedrohlich, wie es am Anfang war.
Ja, die Relation.
Glauben Sie, das zerfällt? Oder
ja, ist natürlich das, zerfällt das. Man muss ja die Relationen sehen, die Verhältnismäßigkeit sehen. Mhm. Wenn ich sehe, wenn wir hier die Pocken oder Ebola hätten, mhm, wo dann jeder Mann, jeder Mensch es bekommen kann und dann die Hälfte davon tot umfällt, um es mal vereinfacht zu sagen. Dann natürlich würde doch jeder vorsichtig sein und freiwillig auf Kontakte verzichten. Mit jeder meine ich die große Mehrheit. Wenn ich aber sehe, 85% macht das überhaupt nichts. Mhm. Und wenn ich es habe, dann passiert eigentlich nichts, wenn ich nicht zu bestimmten Risikogruppen gehöre. Dann nehme ich doch diese Maßnahmen nicht so richtig ernst. Und dann macht, was ich jetzt in den letzten Tagen oder heute in einem Zeitungskommentar gehört habe, macht jeder, was er will. Wir kommen auch eines dazu, deshalb sage ich, es handelt sich um eine insgesamt gescheiterte Politik, weil sie von einem völlig falschen Menschenbild ausgeht. Die haben immer noch vor Augen, diese Parteipolitiker, der Mensch, der Bürger als Objekt. Der moderne Bürger lässt sich das nicht gefallen. Der greift sich ans Hirn, wenn einer sagt, du darfst an Weihnachten eine Person mit nach Hause nehmen. Mhm. Der moderne Mensch sagt, ich nehme mit nach Hause, wie mir gefällt dann. Mhm. Und die das machen, die hätten auch eine bloße Empfehlung hin es gemacht. Weil die gesagt haben, die hätten auch wahrscheinlich eine Empfehlung gebracht, weil sie einfach von Haus aus ängstlicher sind, zurückhaltend. Also ich tue es auch nicht negativ bewerten. Jeder Mensch hat das Recht, so zu sein. Jeder Mensch hat auch seine Angst, zu sein. Der andere hat ein Grundrecht darauf, ein Draufgänger zu sein. Mhm. Die sind von Haus aus zurückhaltender. Der moderne Mensch muss nicht mehr so geleitet angewiesen werden.
Also die Menschen werden aktuell auch extrem bevormundet.
Richtig, in einer Art und Weise, wenn nicht mehr in die heutige Gesellschaft passt.
Und das zerstört wahrscheinlich auch die ganze
Politik. Ja, natürlich. Natürlich, das findet zu derartigen Zerwürfnissen und Verwerfungen führt das, die nicht von denen, die sie zu verantworten haben, nie daran bedacht worden sind. Die machen nur irgendetwas.
Wie glauben Sie, sieht Deutschland 2022 aus?
Es kommt darauf an, wie sich die politischen Dinge entwickeln. Wenn hier die vernünftigen Kräfte, die hier
wer
die menschliche
Augen,
das sind die, wo die gerade definieren, das sind die, die die menschliche Wirklichkeit, die einerseits die Gefahren des Virus und auch anderer Viren, das ist ja nicht das Einzige, was es auf dieser Welt gibt, sehen, aber auch sich dazu bekennen, der Tod gehört zum menschlichen Leben. Man hat ja hier oft mal den Eindruck, dass es eine ganz neue Erfahrung sein, dass Leute auch sterben müssen. Mhm. Es gibt Krankheiten, die auch im Jahr 2020 viel mehr Opfer gefordert haben, nämlich die ganzen Tumorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und viele andere, die eben das...
Man kann natürlich sagen, Corona konnte nicht so viele treffen, da auch Schutzmaßnahmen getroffen wurden.
Naja, das ist ja die Frage.
Oder wir können es nie abschätzen.
Genau.
Also die Wahrheit, davon werden wir nie rausfinden.
Wenn man muss Schutzmaßnahmen, ich spreche mir nicht gegen die Schutzmaßnahmen aus, sondern dagegen, die nach dem Gießkannenprinzip zu vertreten. Ich sage ja, man hätte die gefährdet sind, viel mehr schützen müssen. Das heißt also, wir hätten sicherlich ohne oder wesentlich weniger Schutzmaßnahmen, hätten wir sicherlich in den jungen Gruppen, nenne ich mal so, hätten wir sicherlich höhere Zahl von Opfern gehabt, die aber gar nicht hochliegen können, weil da gibt fast keine Opfer. Mhm. Wenn die dann eigentlich 10% mehr haben, dann sind es vielleicht 20 Leute, dann ist es natürlich mehr, ohne Zweifel dann. Wenn sie aber allein 10% weniger bei den Gefährdeten haben, haben sie gleich 10.000 weniger, so ungefähr. Also man muss die Relationen sehen.
Ich glaube auch, die Freiheiten sind sehr wichtig, dass auch junge Menschen, alte Menschen, jeder kann entscheiden, wie sehr will ich die eingehen.
Wir haben hier eine Politik, die ich nicht für möglich gehalten hätte, dass teilweise auch die irrsinnigsten Dinge beschlossen werden. Schauen Sie mal um die Friedrichstraße. So Menschen, jetzt sind ja die Geschäfte auch noch geschlossen.
Also liebe dann Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns in der Friedrichstraße in Berlin.
Und da sollen sie Maske tragen. Für wen eigentlich? Für Mücken, die vielleicht vorbeifliegen.
Nachdem alle Läden geschlossen wurden und wir den Lockdown haben, ist die Maskenpflicht, es laufen kaum mehr Leute in der Straße
und als
in der
normalen Straße. Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen, die sagen, da passiert nichts im Freien draußen. Man sieht ja auch die Beispiele. Nehmen Sie das große Champions-Spiel noch von Leipzig im März her, wo viele empört haben, wie können die das spielen dann? Ja, wenn man diese Bedenkträge gehört hätte, hätte es ja dann eine Vielzahl von Opfern in Leipzig geben müssen. Da hat sich nichts erhöht einfach dann. Das ist nun mal ein so. Wir und müssen was, unterscheiden, wo die Räumlichkeiten sind.
Ja. Und wie wird unsere Zukunft aussehen?
Ja, da sind wir abgekommen. Also es kommt darauf an, wie sich durch all die Menschen lassen, die Politik nicht mehr gefallen. Das will ich meinen. Es wird schon Schutz geben für die betroffen sind. Die Impfungen sind auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Die werden nicht die großen Erleichterungen bringen, wie jetzt alle hoffen. Und aber es wird nicht mehr diese Beschränkungen geben, weil die Menschen lassen es nicht mehr bieten einfach.
Mhm. Selbst wenn die Impfungen nicht den gewünschten Erfolg bringen werden, glauben Sie, dann werden die Menschen irgendwann sagen, jetzt reicht's. Wir lassen uns
das ist nicht mehr durchsetzbar. Das ist nicht mehr durchsetzbar. Es kippt ja jetzt bereits. Ist nicht mehr durchsetzbar. Man sieht ja, wenn die Bürgerinnen und Bürger auf die Eisfläche gehen und da natürlich von Abstand und Ähnliches und Masken da überhaupt nichts wissen und sich nicht daran erinnern, dann kommt die Ordnungsmacht in Form der Polizei und macht mehrere hilflose Versuche. Halten Sie sich an die sogenannten Hygienevorschriften dann. Naja, die nehmen das gar nicht zur Kenntnis. Erkennen nehmen wir vielleicht, aber keiner hält sich daran dann deshalb. Mhm. Es ist auch hier zeigt auch der Parteien- und Bürokratenstaat, wie er die Kontrolle verliert einfach. Ich darf nie als Politiker und Staat irgendetwas machen, wo ich weiß, ich kann es nicht durchsetzen. Mhm. Das geht nicht. Das müssen selbst die schlimmsten Diktatoren einsehen. Denken Sie an Myanmar zurzeit. Mhm. Die Menschen halten die einfach nicht mehr dran. Selbst wenn sie mit dem Erschießen drohen. Das geht so nicht. Man kann nicht gegen die Menschen auf Dauer regieren. Und das gilt für dieses Corona genauso. So ein Corona-Regime ist in Europa auf Dauer nicht durchsetzbar, auch nicht in den USA. Und man hätte von Anfang an eben darauf setzen müssen, weil man weiß, man kann nicht dagegen ankommen, dass man auf der einen Seite sagt, die einen schützen wir, bei den anderen hoffen wir auf die Herdenimmunität, das heißt, wir machen gar nichts. Ich habe aber deshalb immer gesagt, schwedische Weg, wenn wir uns öfters unterhalten drüber, kann ich mich nicht ganz anschließen, weil die haben es sich ja ganz einfach gemacht. Die haben gar nichts geschützt dann. Die haben nur auf die Freiwilligkeit im Schutz mit den besonders Betroffenen gewöhnt. Das geht natürlich nicht gut. Aber dass sie die Restaurants und die das alles offen lassen, damit haben sie viel weniger Wirtschaftseinbußen gehabt und haben in diesen Altersgruppen nicht recht viel mehr Opfer gehabt. Aber sie hätten natürlich ihre wirklich Gefährder besser schützen. Und daran ist natürlich auch das schwedische Modell gescheitert, wie ich ja von Anfang an immer anklingen habe lassen, dass Schweden nicht unbedingt das Vorbild ist.
Mhm. Und jetzt sind Sie ein Gegner vom Parteienstaat, weil Sie sagen, der beschäftigt sich hauptsächlich mit Machtkämpfen und nicht mehr damit, Politik zu machen.
Genau.
Wir befinden uns aber in diesem Parteienstaat.
Ja, nun gut, jetzt muss ich ja gleich mal, ich habe vor einigen Tagen ja etwas gehört, weil ich mir mein Ohr nicht traute. Mhm. Herr Brinkhaus, CDU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, der gegen den Widerstand von Frau Merkel gewählt wurde, hat nun gefordert, wenn auch zunächst auf 5 Ebenen bezogen, öffentliche Verwaltung, Digitalisierung, Schulen und so weiter, dass hier Deutschland grundlegend verändert werden muss. Notfalls ist eine Revolution bedarf. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, aber er hat natürlich recht. Ich habe von Revolution noch gar nicht gesprochen. Ich sage ganz einfach Folgendes. Wir haben einen Artikel 146 im Grundgesetz, dass dann, wenn eine Verfassung in Kraft tritt, statt dem Professor im Grundgesetz, dass dann eben dieses Grundgesetz ein Ende findet. Und das muss man immer einfach anwenden und an einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung arbeiten, wie wir es hier tun. Und das hat mir aber schon gezeigt, wie sehr nun dieses Denken um sich greift. Weil man hat gesehen, diese Staatsordnung ist unfähig, Probleme zu lösen. Dass der Föderalismus in der Form gescheitert ist, hat Corona bestens gezeigt. Ich meine, 16-fach etwas anderes. Die Schulen so, dort so. Mhm. Hier die Impfordnung so, dort die Impfordnung. Das kann nicht gehen. Da greift sich jeder an den Kopf und sagt, was soll das hier in dem ohnehin nicht großen Deutschland? Mhm. Also damit hat sich der Föderalismus meiner Meinung nach selbst erledigt. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der auf dem Müllhaufen der Geschichte landet. Wobei ich immer dazu sage, ich will den Kulturföderalismus, ich bin nur gegen den Gesetzesföderalismus. Das muss man immer wieder dazu sagen.
Glauben Sie daran, dass es in den nächsten Jahren grundlegende Änderungen gibt?
Ja, natürlich. Weil diese durch Corona, da Corona hat das erheblich beschleunigt, diese Art und Weise ist nicht mehr lebensfähig, was wir haben.
Ist es
so, so eine Geschichte immer so,
dass sich die Gesellschaft dann eigentlich auch wieder in zwei Lager teilt, von wegen, weil sie sagen, so, sie glauben, es wird erhebliche Veränderungen geben, oder sie wünschen sich eine zeitgemäße Staats- und Rechtsordnung, bessere Gesetze, die mehr den Bürgern entsprechen. Dem menschlichen Denken entsprechen. Ich kann mir vorstellen, es gibt eine Seite, die das extrem begrüßt und sich total darüber freuen würde. Und es gibt welche, die haben dieses Bild verinnerlicht, wir leben in Deutschland ist alles gut, wir sind in einem fortschrittlichen, weiterentwickelten Land und jeder, der etwas verändern will oder der an diese Grundzüge unserer Staats- und Rechtsordnung geht, der würde das System verschlechtern, weil wir doch in so einem fortschrittlichen System leben und halten an diesen alten Werten
natürlich
fest, ohne sich vielleicht direkt damit auseinandergesetzt zu haben.
Richtig, genau.
Aber das nur bei Veränderungen.
Ja, das ist klar,
Angst
das ist immer so. Ich meine, Sie können die ganzen Jahrhunderte durchgehen. Wenn es grundlegende Änderungen gegeben hat, hat es natürlich auch immer Erschütterungen gegeben, weil es immer welche gegeben haben, die an den alten Verhältnissen festhalten. Und ich kann auch sagen, in der Staats- und Rechtsordnung, wie ich sie will, gibt es auch Verlierer, das ist ganz klar. Da gehören zum Beispiel die Bürokraten dazu, die natürlich weit öffentliche Verwaltung, weit in ihrer Einflussnahme, in ihrer Kontrolle, in ihrer lähmenden Funktion zurückgedrängt wird. Dann gibt es die Funktionäre, dann gibt es die, die nur von Subventionen leben, auf Kosten der großen arbeitenden Masse der Bürger. Die schauen sich nicht so gut aus dafür, weil Subventionen zwar Risikokapital sind, aber im Erfolgsfall wieder zurückzuzahlen sind. Es geht ja nicht an, dass hier die große Masse zahlt, dass einige wenige sich bereichern können. Zum Beispiel, also es gibt schon einige, denen diese Form nicht gut, das nehme ich gerne in Kauf.
Meinen
und
Sie
ich würde mich schämen,
Beispiel,
wenn es nicht so wäre.
Meinen Sie damit zum Beispiel auch die Herstellung des Impfstoffs, dass Sie gemeint haben, diese vielen Subventionen, man muss dann wieder zurückzahlen?
Das ist durchaus richtig, das spricht durchaus etwas an. Ich bin ja durchaus dafür, wenn gerade in der Forschung, muss natürlich Geld noch und noch hineingepumpt werden, auch ohne Corona, generell wird viel zu wenig Forschung ausgegeben, aber wenn die Forschung Erfolg hat, und darauf basiert, dass man eben hier Zahlungen geleistet hat seitens der Gemeinschaft der Bürger, also seitens des Staates als Hilfsorgan, dann ist natürlich im Erfolgsfall auch das Geld wieder zurückzuzahlen. Und wir haben es heutzutage bei den Subventionen. Man lässt sich gern Subventionen geben. Hat man Erfolg, kassiert man die Gewinne allein. So funktioniert das nicht. Also man hat natürlich nicht mehr, sondern das einfach wieder zurückzuzahlen. Dann wird es wieder in neue Projekte investiert dann. Das ist für mich ein ganz einfaches Prinzip. Dient auch der Gerechtigkeit, dass eben hier nicht wenige sich selbst ihre Leistungen, Grundleistungen, will ich gar nicht verhehlen, wenn einer auch diese Impfstoffe entwickelt, ist es eine Leistung. Aber er kann trotzdem dann hier nicht damit rechnen, dass er hier da großartige hunderte Millionen oder Milliarden Geschenke bekommt im Falle von Konzernen. Damit muss Schluss sein. Das ist eben auch eine Form der Gerechtigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit.
Gut, dann bedanke ich mich und ich freue mich vor allem auf unsere weiteren Interviews bezüglich einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung, denn anhand des Gesprächs eben über die Corona-Politik haben wir schon über die Corona-Politik oder Kritik, was habe ich gerade gesagt?
Ja, Corona-Politik kann man etwas, man kann an Corona-Kritik,
Genau, anhand Ihrer politischen Kritik soeben und weiter eben gesponnen mit dieser, wie wäre es in einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung, was brauchen wir für Veränderungen? Das gibt sehr interessante Bilder und wir waren jetzt schon lange nicht mehr, wollen aber auch wieder auf unsere Interviews zurückkehren, wo wir uns am Grundgesetz, an der Verfassung entlanghangeln, an der zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung, wie Sie sie gerne sehen würden, gestalten würden, verändern würden. Und ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, was hoffentlich die Zuschauer interessiert und was auch mich bewegt. Wie sieht die Zukunft aus? Wie kann die Zukunft aussehen? Hängen wir fest? Ist es Zeit für Veränderungen? Und wenn man gestaltet, lebt man, würde ich behaupten.
Richtig. Wer nicht lebt, kann nicht gestalten.
Genau, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich aufs Wiedersehen.